SRF 1. SRF 1. Doppelpunkt.
Guten Abend miteinander, das ist SRF 1 mit der Sendung Doppelpunkt. Stellt euch vor, ihr bewerbt euch auf eine Mietwohnung in einer Siedlung mit über 150 Wohnungen. Mietwohnung, oder? In einer Siedlung mit über 150 Wohnungen. Und im Inserat steht, es gäbe in dieser Siedlung keine Abwart und auch keine Verwaltung. In dieser Siedlung, wo ihr würdet wohnen, ist Selbstverwaltung angesagt. Heisst, der Garten, der Wäschplan, die Handwerker beim Rohrbruch und so weiter, alles passiert selbstverwaltet. Heisst, alle kümmern sich um all das, was sonst der Abwart oder die Verwaltung machen würde. Würdet ihr dorthin wohnen? In Winterthur gibt es seit rund 2 Jahren die grösste selbstverwaltete Siedlung der Schweiz. Die Siedlung heisst Giesserei und hat 151 Wohnungen. Vor 2 Jahren ist SRF 1 dort schon mal schauen, dann, wo man angefangen hat mit Planen. Und jetzt, 2 Jahre später, sind wir wieder in Winterthur vorbeigegangen. Jetzt, wo die Leute dort sind eingezogen. Wie lebt man in dieser Giesserei zusammen? Wie geht es, wenn alle zusammen all die Aufgaben und Arbeiten bewältigen? Und wo holt es und wo klemmt es? Der Doppelpunkt mit dem SRF-Redakteur Jürg Göninger.
Es ist ruhig in der Siedlung Giesserei an diesem Nachmittag. Nur etwa die kommt jemand zu einem Hauseingang raus oder geht rein. Auch auf dem Spielplatz im Innenhof entdeckt man in dem Moment kein Kind. Es geht ein kalter Wind und draussen ist es ungemütlich. Die Giesserei, das sind ein paar mehrstöckige Häuser mit grossen Balkonen, die um einen grossen Innenhof gruppiert sind. 151 Wohnungen sind es. Und es hat auch ein paar Gewerbetreibende hier. Händel und Knetel heisst zum Beispiel eine Massagepraxis. Eine Filiale von der Stadtbibliothek ist hier. Oder Stahlross, das ist ein Veloladen.
Ich heiße Flavio Tunesi. Wir haben seit dem Februar 2013 unseren Laden offen. Wir sind hier die Ersten, die aufgemacht haben. Das ist gerade gleichzeitig sind die ersten Wohnungen auch bezogen worden in die Gösserei.
Der Flavio Tunesi wohnt auch in der Siedlung und er fühle sich wohl, sagt er. Er engagiert sich in einer von diesen vielen Arbeitsgruppen, die es hier hat.
Ich bin jetzt da im Technikteam dabei. Wir organisieren die internen Mängel und Reparaturen selber organisieren. Das melden die Leute uns, halt wie sonst auch in einer Verwaltung. Und wir schauen dann, ob man selber etwas machen kann oder ob wir Handwerker aufbieten und organisieren.
Weil eine Verwaltung fehlt und erst recht ein Abwart, sind alle, die hier wohnen, grundsätzlich verpflichtet, irgendwo mitzuarbeiten. Mitzuhelfen. Wie das organisiert ist und wie man damit nach den ersten paar Monaten schon an erste Grenzen gestossen ist, zeigen weitere Gespräche an diesem Nachmittag. Aber davon später. Im Veloladen stehen blitzblanke neue Velo vorne im Schaufenster. Weiter hinten ist die Werkstattdecke. Und neben dem Sofa für Kundengespräche steht ein Transportvelo mit Tiefladefläche. Das kann man mieten. Flavio Tunesi, sein Partner im Veloladen, ist Marco Bäumer. Verheiratet, Vater von 2 Kindern, 6 und 8.
Geschäftlich hat es sich sehr gut angegangen, eigentlich besser, wie wir erwartet haben. Es ist also so, dass wir deutlich mehr Kundschaft haben von außerhalb wie von der Siedlung. Das ist auch nötig. Wir könnten nicht mit den Leuten, die hier in der Siedlung wohnen und Velofahren, überleben. Aber es ist sicher für uns ein guter Einstieg ins Geschäft, dass wir eben die vielen Velofahrer hier im Haus haben.
Es sind tatsächlich viele Velofahrer in der Giesserei. Und es hat auch hunderte von Veloständern hier. Es ist nämlich eine fast autofreie Siedlung mit nur ganz wenig Parkplätzen. Marco Bäumer gefällt es.
Wir fühlen uns sehr wohl und ich glaube, wir können für viele Familien hier auch reden. Also mit Kindern in diesem Alter ist es da sehr einfach. Weil die Kinder haben einerseits viel Kontakt da untereinander und man kann sie einfach da rausschicken in den Innenhof. Und das ist halt sowohl für die Kinder einfach, wie auch für uns als Eltern ist das einfach. Ja, aber wenn mal etwas ist, wenn man mal, letztens haben wir notfallmässig zum Zahnarzt mit einem Kind und dann findet man da schnell jemanden, der einem dann da hilft und das andere Kind dann auch in Obhut nimmt.
Wohnen hier Familie, Single, Paar, Junge und Alte. Wo die Giesserei Anfang auf Papier war und in den Köpfen, war Jürg Altweg der Projektleiter, ganze 5 Jahre lang. Auch er wohnt jetzt hier, zusammen mit seiner Partnerin. An diesem Nachmittag ist er ausnahmsweise daheim. Grüezi Altweg.
Grüezi Röninger, herzlich willkommen.
Ich komme wieder, nach einem Jahr.
Ja, hat sich ja einiges geändert.
Ich bin sehr gespannt. Den Gang habe ich noch gekannt, der war fast fertig letztes Mal.
Jawohl.
Aber sonst, die Wohnungen kenne ich nicht so, wie sie jetzt eingerichtet sind, ja, nämlich sehr wohnlich.
Als umweltbewusster Elektroingenieur freut es ihn, dass die Gäusserei autofrei ist, dass die Häuser mit Fernwärme geheizt sind und 40 Haushalte Strom mit Photovoltaik haben. Und er macht gerade ein bisschen Werbung für das gute Raumklima der Wohnungen und überhaupt für das Klima hier in der Siedlung, wo wir verbindlicher zusammenleben als in normalen Häusern ohne Selbstverwaltung.
Engagement hat mir einerseits so ein das Formelle, also die Sachen, die man muss machen. Es gibt Leute, die das Stegenhaus putzen, Leute, die das Saal betreuen und so weiter. Es ist aber dann vielleicht einfach so ein bisschen Zwischenmenschliche zu wissen, man hat Nachbarn, man weiss, wer das ist. Man darf ungeniert rufen, wenn man etwas braucht. Die können auch zu uns rufen, wenn sie etwas brauchen. Ich glaube, der engere Austausch zueinander, das Wissen voneinander, wer ist wer, wer macht was, das sind die Sachen, die es eben sehr angenehm machen, hier zu wohnen.
Dass sofort aufeinander zugehen, statt erst nach 6 Jahren fang, das erste Mal ein paar Worte wechseln, wie man das bei normalen Mehrfamilienhäusern kennt, das ist ein wichtiger Grund dafür, dass die Ulla Hintermüller und der Daniel Beck in die Gäusserei gezügelt sind. Sie beide sind etwas über 80.
Ja, ich denke, ich will schon dabei sein und mit in dem Rahmen, wo ich in meinem Alter noch habe, etwas mit anpacken. Ich meine, sonst hätte man nicht mehr da hinkommen. Ich finde, es hat vor allem da einen unglaublichen Pool von Menschen, die einem interessieren, wo man austauschen kann, wo man etwas erfährt von ihnen, persönlich auch, und sie von einem. Ich finde das fantastisch. Und man kann sich auch zurückziehen, wenn man will oder das nötig hat. Man muss selber ein Gleichgewicht finden und das immer wieder ein bisschen. Aber ich finde das fantastisch da.
Ja, ich bin auch froh, dass ich aufgehoben bin in einer Welt für sich. Also das ist, hat viele Kinder, das ist mir ganz wichtig, dass es lebendig ist noch. Und, also ich denke auch, ausweichen aus dem einfach nur alt werden und seine Ruhe haben und einsam. Also das, dem wollen wir vorbeugen. Also ich habe ganz lange Kindergarten gegeben und habe auch in der Ausbildung gewirkt, also von Kindergärtnerinnen. Und da ist natürlich das wunderbar, das kann ich alles wie weiter brauchen.
Und am Montag kocht sie mit einer Nachbarin zusammen zum Mittag und dann kommen ein Haufen Kinder zu dem Mittagstisch. Ein kleines Mädchen ist beim Interview ohne anzuklopfen in die Wohnung gekommen, ist schnurstracks durch die Stube, ist auf den Balkon und dort übergewutscht auf den Nachbarbalkon. Die Balkone, die sind miteinander verbunden.
Sie wollten abkürzen. Wohnen tut es im nächsten Haus. Also die Häuser sind ja gruppiert um die Stegenhäuser, oder? Und das ist ein anderes Stegenhaus. Und sie hat eben unten rum müssen. Und das ist der kürzere Weg.
Aha, das passiert.
Sie war ja wahrscheinlich im Haus oben gewesen, bei der Freundin. Ja. Und dann kommt sie ab und dann kann sie einen Stock umgehen und geht dann da wieder hinten raus und ist dann auch daheim.
Man kann da nicht so friedliche Menschen entgegendämmern. Also man ist noch mal gefordert. Und das haben wir auch wollen, noch ein Stück leben.
Ja, natürlich.
Dass man nicht allein auf der Welt ist. Mhm. Dass man dauernd in einer Kommunikation ist. Das ist toll.
Dulla Hintermüller macht den Mittagstisch jeden Montag. Und Daniel Beck hat zum Beispiel eine Zeit lang das zentrale Telefon gehütet und Anfragen wegen leeren Wohnungen und anderem entgegengenommen. Heute ist er in der sogenannten Vermietungskommission. Er und Dulla Hintermüller sind schon ein Zeitchen da und haben erste Erfahrungen gemacht.
Das verändert sich dauernd. Also, wo wir hier angekommen sind, sind wir ja noch, da haben wir paradiesische Vorstellungen gehabt. Und das ist wahnsinnig gewesen, wie bei allen, die mir so gesagt haben, du, wir kommen jetzt dann auch. Und dann haben sie gefunden, das ist schön. Es ist so schön, um hier zu wohnen. Und ich meine, wenn man jetzt das würde fragen, wäre es sicher anders. Wie am Boden kommen.
Ja, das hat man in unserem Leben, in unserem Alter gelernt haben, dass man das Paradies wahrscheinlich nicht findet. Aber das es geht sehr weit in eine gute Richtung. Und ich denke, es ist optimal, was möglich ist.
Optimal, was möglich ist. Aber es gibt eben auch Sachen, die die beiden nicht optimal finden. Im Innenhof zum Beispiel hat es einen Spielplatz gegeben. Der war schon immer geplant. Nur, wie er aussieht, das hat man noch nicht gewusst. Eine Arbeitsgruppe Spielplatz hat sich darum gekümmert. Jetzt ist er hier fast fertig. Und passt nicht allen. Auch nicht der Ulla Hintermüller.
Mir ist es einfach zu wenig ästhetisch. Also ich finde es schade um den schönen Hof, dass der so verstellt worden ist. Und ich meine immer, Kinder geniessen das gar nicht so. Also ich sehe einfach, Kinder spielen im Sandhaufen. Und von mir aus sollte es noch viel grösseren Sandhaufen haben und nicht so ein Gestellage.
Also was ich sehe, ist so ein Zelt und ein paar Stecken noch, so
ja,
in die Luft
also schauen. Ein paar Stecken, also das sind also, ich weiss nicht, wie viele Baumstämme. Für nichts und aber nichts.
Ein Gestellage, viel zu gross, das findet auch eine Nachbarin, Dorothea Achermann.
Ich bin eigentlich erst verschrocken, ich kann es nicht anders sagen, als ich nach dem Bauwochenende gesehen habe, was dort steht. Das ist mal... Also da bin ich wirklich verschrocken. Ich bin überwältigt gewesen von dem. Nach meinem Empfinden muss ich auch sagen, für mein Empfinden ist das in dem filigranen Hof rein, wo eigentlich für es ist ja für alle der Hof ist, dass so ein fast ein Monument ist. Jetzt ein starkes Wort, aber so boah, das hat mich erschreckt.
Bei dem Spielplatz hat sich tatsächlich ein Konflikt entzündet, sagt der Familienvater und Veloladen-Mitbesitzer Marco Bäumer.
Ja, ich denke, der Spielplatz ist halt etwas, was man sieht, auf den ersten Blick. Und es ist ein sehr spezieller Spielplatz, es ist kein 0815-Spielplatz. Und ich denke, es ist ganz normal, dass es nicht jedem gefällt. Jetzt muss man einfach einen Weg finden, wie man mit dem umgeht und wie man den Konflikt gut löst und gut mit dem umgeht.
Treibende Kraft hinter dem Spielplatz, der mit seinen Baumstämmen und Versteck ganz anders aussieht als der gewöhnliche mit Sandkasten, Reiteseile und Rutschbahn, ist Stine Engeli. Sie ist Kinesiologin und Mutter von zwei kleinen Kindern. Zusammen mit anderen hat sie den Spielplatz entwickelt und ausgebaut. Wir stehen auf dem grossen Balkon der Familie Engeli. Rechts, 100 Meter weiter hinten, sieht man auf den Eulachpark runter, der an die Gäusserei grenzt. Gerade runter schaut man auf den Innenhof der Gäusserei und dort auf den Spielplatz.
Ja, wir schauen in den Innenhof runter. Hier hat es farbige Tische und Stühle. Und dort hinten, also in der Mitte, hat es einen grossen Spielplatz. Ich sehe ein Zelt. So eine Art Tipp. Ich sehe ein grosses Boot, ich sehe einen Sandhaufen mit Baumstämmen aufrecht. Das ist jetzt auch Ihr Werk, Stine Engeli.
Ich war einfach Initiator von dem und hatte eine Idee gehabt, haben wir eine Elterngruppe dann gesammelt, schon vor, dass wir hier hergezogen sind. Und wir sind dann in der Ideengruppe einig geworden, dass wir nicht einfach ein fertiges Spielgerät von Post und hinsetzen. Wir wollen aber auch nicht, dass der Architekt einfach so etwas Fertiges machen, sondern wir hätten gerne eine Kombination von jemandem mit Fachwissen und aber etwas, was wir auch selber machen können, aus den Bedürfnissen heraus, die da entsteht. Es ist ja vieles, es ist ja wie nicht so fertig, es ist nicht eine Rutschbahn, sondern es sind Bretter. Und dadurch können Kinder sehr lange auch Fantasiesachen spielen. Also Kinder nützen das sehr, also sind meistens sehr lang drauf und machen sehr viel Fantasiespiele.
Und dann ist es Gewitter losgegangen. Der Spielplatz ist zu gross, nicht schön, gefährlich. Obwohl, bei einer Versammlung haben die meisten dem Platz zugestimmt. Und trotzdem, wir haben es gehört, es sind nicht alle begeistert gewesen.
Eine Schwierigkeit war, glaube ich, dass das ist wie das erste Projekt, das entstanden ist, wo wir hier gewohnt haben. Also das ist wie sichtbar für alle. Wir haben Pläne vorgestellt und so und dann haben die Leute die Pläne angeschaut, die Bilder angeschaut und dann sind andere Bilder im Kopf zum Teil entstanden, als nachher, wo die Rubinenstämme dann gekommen ist und die vielen Rubinenstämme sind sehr viele Leute wirklich verschrocken. Es ist natürlich auch, wir haben im Oktober gebaut und der Innenhof ist ja ganz viereckig, ist ein halbes Jahr lang leer gewesen. Am Anfang sogar, wo wir hineingezogen sind, ist ja weiss vom Schnee gewesen. Also es ist wie so ein fast jungfräuliches Stück Papier, wo da und Bäume und Pflanzen ganz klein und dann kommt so etwas Grobes drin oder etwas Grosses und da haben viele Leute dann auch Angst bekommen. ich glaube auch viele haben wie gemerkt, wie der Sport realisiert, ui, mir ist der Spielplatz viel wichtiger, als ich gedacht habe. Eigentlich Kritik kommt viel von ältere Leute. Wir haben jetzt eine Abstimmung gehabt, wo es um die nächsten Sommermaßnahmen gegangen sind und da sind etwa 130 sind für die nächsten weiteren Sommermaßnahmen und etwa 15 dagegen.
Das Ganze ist offenbar sehr emotional und die Kommunikation in dieser grossen Siedlung hat eine eigene Dynamik angenommen. Es hat ein paar wüste Bemerkungen im Diskussionsforum von der Güsserei im Intranet gegeben. Und das Phänomen ist bekannt. Im Internetforum sind die Hemmungen einmal tiefer, als wenn man jemanden kritisiert, der einem gegenübersteht. Sie und ihre Mitstreiter sind ein bisschen frustriert, sagt Stine Engeli. Den Elan habe ich nachgelassen. Aber man will trotzdem weitermachen. Unterdessen hat man einen Mediator von aussen beizogen. Die Nachbarin Dorothea Achermann ist direkt auf die Arbeitsgruppe zugegangen. Sie will den Spielplatz nicht verhindern.
Das ist ein normaler Prozess, das ist ein gruppendynamischer Prozess. Ich kenne das vom Arbeiten. Zuerst ist alles toll und fantastisch und dann kommen die ersten Knackpunkte. Und die IG-Spielplatz, die hat sicher als Pech gehabt, dass sie jetzt gerade die Ersten gewesen sind, wo es wirklich eine grundsätzliche Meinungsverschiedenheit gibt. Und nach meinem Dafürhalten wirklich, es geht nicht darum, dass man nicht einen Spielplatz will, an die, wo, sondern es geht wirklich um die Art und Weise, wie der umgesetzt ist. Und es ist nötig, dass man halt einfach auch mit, schaut, wie können wir miteinander bei heiklen Punkten kommunizieren.
Der Christian Engeli, der Mann von der Stine Engeli, hat alles eins zu eins mitbekommen. Weil er aber in der Arbeitsgruppe Spielplatz nicht dabei ist, hat er auch immer noch den Blick von aussen. Die Selbstverwaltung, sagt er, stosse in dem Fall an ihre Grenzen.
Wir haben ganz viele Erfahrungen, nicht vor allem in dieser Grösse. Wahrscheinlich müssen wir uns auch verabschieden davon, dass jeder bei jedem Entscheid einbezogen ist, mitbestimmen kann, obwohl in der Theorie, wir sind selbstverwaltet, wir kennen uns alle Strukturen selber. Und es ist halt gleiche Grösse, wo man dann loslassen muss und Sachen delegieren und sagen, ja, das haben jetzt andere gemacht, ich finde jetzt das nicht so toll, ich kann auch bei verschiedenen Sachen merke ich, würde ich glaube jetzt nicht so machen. Und halt einfach sagen, ja, das haben jetzt andere entschieden. Und sind halt, das ist jetzt halt auch die Gründergeneration, die hier wohnt. Oder wir sind alle mit Erwartungen hier eingezogen. Und wie wird denn das? Und jetzt werden viele von diesen Erwartungen auch mal enttäuscht und es läuft anders. Ich hoffe fest, dass das einen Lernprozess gibt, wo in dem Sinn neue Energie dann auch wieder freisetzt und nicht lähmt, dass man sich nicht mehr getraut, sich zu engagieren.
Man hätte früher reagieren müssen, findet er. Gerade weil die Siedlung so gross ist und so viele Leute hier leben.
Was einfach nicht passieren darf, ist, dass einzelne Leute so viel machen, dass sie irgendwann ausgelaugt sind und nicht mehr mögen. Dann müssen wir es schaffen, dass andere die Arbeit übernehmen. Und das werden wir noch sehen, ob das geht.
Radio SRF 1. Sie hören den Doppelpunkt über die Güsserei in Winterthur, mit ihren 151 Wohnungen die grösste selbstverwaltete Siedlung der Schweiz.
Das allererste war, dass wo unser Zügelwagen noch vor dem Haus gestanden ist, dass mir unbekannte Frau auf mich zugekommen ist und mich umarmt hat und gesagt: Hey Ivan, ich finde das so lässig, dass ihr da anzügelt.
Man kennt sich, es werden Neuigkeiten austauscht, weitergegeben. Die Kommunikation ist ähnlich wie in einem Dorf.
Da hat er vom Anfang an ein gutes Gefühl im Stegenhaus gegeben.
Wenn jemand rumläuft, den ich nicht kenne, und ich sage «Hoi», und dann kommt eine komische Reaktion, weil «Ha, das ist keiner von der Gießerei».
Musik.
Name ist Paul Wirz. Ich bin hier der Leiter der Vermietungskommission, seit die Kommission besteht. Und wir kümmern uns um alles, was nach Mieten riecht in der Gießerei und sind eigentlich recht beschäftigt.
Dass man den pensionierten Paul Wirz im siedlungseigenen Restaurant Ida trifft, ist nicht Zufall.
Für mich ist das ganz wichtig, weil es ist ein Ort, wo ich Leute treffe. Es ist ein Ort, wo Begegnungen stattfinden, wo man kann essen kann. Es ist ein sozialer Brennpunkt auch. Und wir wohnen alle hier und man geht ja nicht gerade von Haustür zu Haustür und die Leute ansprechen.
Aber hier trifft man sie, früher oder später. Der Paul Wirz ist seit dem Anfang mit viel Energie in der Vermietungskommission. Aber jetzt will er aufhören. Es werde ihm zu viel.
Ich habe sehr viel zu tun und wir haben jetzt die Aufgabe für meinen Nachfolger, weil ich mein Amt ja aufgebe, die Strukturen ein bisschen anders zu machen, also breiter zu verteilen. Die Mitglieder der Vermietungskommission müssen mehr Eigenleistungen selbstständiger bringen, selbstständiger arbeiten. Aber es ist ein Pensum, wo im Budget, ich würde sagen, wir haben etwa 600 Stunden, wo wir im Jahr arbeiten, in der Selbstverwaltung, nur für die Vermietung. Ja. Bis jetzt kann ich also, sagen Sie, zwei Drittel. Aber ich habe auch den Zeit gehabt, hat Spass gemacht, ich bin pensioniert und habe Freude daran, habe das gerne gemacht. Aber mein Nachfolger ist jünger, ist voll im Beruf, hat eine Familie, hat gar nicht die Zeit so viel. Also müssen wir die Strukturen anpassen.
Also stimmt das Bonmot, das man in der Gießerei hören kann. In der Gießerei wohnen ist wie ein Beruf, einfach einer, den man gerne hat.
Da ist es einfach anders. Da bin ich mache meine Arbeit auch sehr gern, weil ich eine wahnsinnige Wertschätzung bekomme. Das ist etwas, was wichtig ist und was mein Lohn ist. Und sonst würde ich wahrscheinlich in einem konventionellen Wohnungsbereich wohnen mit anderen Leuten zusammen, wie ich es vorher gemacht habe. Wo mir aber ein bisschen etwas gefehlt hat, ein bisschen mehr zusammen wohnen. Und dort hat man mehr nebeneinander gewohnt.
Wer in der Gießerei wohnt, ist Teil der Selbstverwaltung. Das heisst, grundsätzlich jeder und jede muss 36 Stunden pro Jahr für die Gemeinschaft arbeiten. Das könnte die unterschiedlichsten Arbeiten sein. Stegenhaus putzen, im Garten arbeiten, einen Mittagstisch organisieren etc. Am Prinzip dieser freiwilligen Arbeit wird jetzt aber umgeschraubelt, sagt Jürg Altweg, Bewohner der ersten Stunde in der Gießerei und ehemaliger Leiter des Projekts Gießerei.
Da gibt es durchaus handfeste Diskussionen, Anführungszeichen. Die letzte ist eine intensive Diskussion um die freiwilligen Stunden, die wir leisten bei uns waren. Da sind 3 Mitgliederversammlungen abgehalten worden, wo es nur um das Thema gegangen ist, das neu zu regeln, zu ändern, anzupassen an die Bedürfnisse, die die Leute haben, die jetzt hier wohnen. Die Arbeiten sind im Wesentlichen gleich geblieben. Es ist nach wie vor so, dass unser Haus die Pflege, sprich Stegenhaus, Putzen, Lüftungen, Warten usw. genau gleich braucht. Auch die Menge ist ungefähr gleich geblieben, die 36 Stunden im Jahr pro Person. Aber wie es abgerechnet wird und wie das abgegolten wird, diese Sachen haben wir angepasst. Also es geht dort darum, dass ursprünglich so war, dass die Leute, die weniger als die 36 Stunden geschafft haben, einen Obolus abgegeben haben. 30 Franken war das pro Stunde. Und die mehr geschafft haben, haben quasi das Geld, das eingezahlt worden ist, wieder rübergekommen. Also es ist so eine, quasi statt zu arbeiten, hat man können zahlen und die quasi die Stunden geschafft haben für die anderen, haben dann das Geld bekommen. Und es ist meistens eigentlich um kleinere Beträge gegangen, dass wir auch wirklich rechtlich auf der guten Seite sind. Aber trotzdem haben sich Leute daran gestört, dass da Geld fließt von den einen zu den anderen und das hat man jetzt so eigentlich unterbunden. Es ist so, dass man immer noch zahlen muss, wenn man zu wenig schafft, aber wenn man mehr schafft, kommt man nichts mehr über.
Dazu kommt jetzt noch ein weiteres Problem. Die einen haben, wie der Paul Wirz oder Leute, die im Vorstand sind, zu viel zu tun. Und andere wissen gar nicht, was es noch zu tun gibt und wie man das herausfindet. Mit diesem Problem beschäftigt sich unter anderem Yvonne Lenzlinger, die Präsidentin vom Hausverein Gießerei. Die Arbeitsstunden erfassen, im Computer in einer sogenannten Zeitbank, das funktioniere gut, sagt sie. Auch die Kontrolle darüber. Aber
was wir noch müssen besser machen, ist, dass wir wirklich alle Bewohnerinnen und Bewohner, die willig sind zu arbeiten, auch wirklich erfassen. Weil das ist ein Problem, das betrifft jetzt nicht jemanden, vielleicht sogar weniger die Vorstandsarbeit als wirklich alle anderen Arbeiten, dass, wenn man einmal eine Arbeit hat, ich will nicht sagen ein Pöstchen, weil das tönt negativ, aber wenn man eine Arbeit hat, die einem Spass macht, dann wird man sie gerne behalten. Und da müssen wir darauf achten, dass wir das ändern. Wir haben jetzt auch ein Ressort Arbeitsvermittlung eingerichtet. Das sind 3 Leute, die sich da darum kümmern werden und die dann halt auch auf Leute zugehen, wo sie sehen in der Zeitbank, dass die schon ihr Soll erfüllt haben, dass sie dann sagen, du musst jetzt schauen, dass, und wir haben noch andere Leute, die noch gar nichts geschafft haben, du musst jetzt anfangen, deine Arbeit zu delegieren oder jemanden einzuführen in die Arbeit, die du machst.
In der Güsserei gibt es auch Leute, die die Selbstverwaltung nicht wirklich leben.
Die Selbstverwaltung ist natürlich hat einen ganz starken Stellenwert für alle die Leute, die eben schon seit 3, 4, 5 bis 7 Jahren an dem Projekt mitarbeiten. Für sie ist das noch, das sind nicht mehr 68er, aber es sind doch Menschen, die das noch als Ideal unserer heutigen, sehr fremdbestimmten Gesellschaft gegenüberstellen. Und es sind sicher nicht mehr die gleichen, ich sage jetzt in Anführungszeichen, Hippie-Typen, aber es sind Leute, denen das Engagement und die Selbstbestimmung ganz wichtig ist. Und das ist übrigens auch eine Reibfläche jetzt von der Vision zur Realisierung, weil man jetzt in der Realisierungsphase halt auch muss Rücksicht nehmen auf die Leute, die halt einfach da wohnen, einmal ein Reglement oder einen Mietvertrag oder ein Hausvereinsstatut gelesen haben, aber sich nicht wirklich klar gewesen sind, was das heisst, nicht nur miteinander leben, sondern auch miteinander arbeiten. Also erstens mal, die auch Selbstverwaltung wollen, aber sicher nie ein Reglement wollen und lesen wollen sie es auch nicht. Also da gibt es auch ganz viel Widerstand gegen so das, eben den juristischen Überbau, den wir da probieren aufzustellen. Und es gibt natürlich auch Menschen aus anderen Kulturkreisen, denen auch der Genossenschaftsgedanke vollständig fremd ist. Die haben gesehen, da gibt es subventionierte, günstige, sehr schöne Wohnungen. Wir haben ja 26 subventionierte Wohnungen in der Siedlung, also von den 156. Und dass man dort zum Teil die sättige Bewohner auch müssen in das System zuerst einführen, ihnen auch erklären, was das bedeutet, ihnen auch erklären, dass Wohnungen können so günstig sein, weil wir auch die Arbeit leisten. In anderen Mietverhältnissen zahlen sie den Beitrag, den wir für Minusstunden müssen leisten, einfach mit der Miete oder den Nebenkosten.
Die Aufklärung, was Selbstverwaltung heisst, die braucht es übrigens nicht nur für Menschen aus anderen Kulturkreisen, sagt Yvonne Lenzlinger, sondern auch für den einen Schweizer oder die andere Schweizerin. Die Gesellschaft in der Güsserei ist halt wie an anderen Orten auch heterogen zusammengesetzt. Ein weiterer Pionier von der Güsserei zu Winterthur ist der Kurt Lampart. Er hat schon weit, bevor es losgegangen ist, mitgedacht und mitgeholfen planen und wohnt jetzt zusammen mit seiner Frau da. Er ist seit kurzem pensioniert. Selbstverwaltung ist ihm ganz wichtig. Auch wenn man bei diesen vielen Diskussionen manchmal kaum weiterkommt und die Frage ist, ob man für das eine oder andere nicht müsste einen Profi haben.
Ja, man kommt kaum weiter. Das hat etwas, man kann vielleicht allgemein sagen, wenn Basisdemokratie oder das Demokratieverständnis von dem, was wir hier haben, ist relativ eine langwierige Sache. Ist langsam, mühsam, sehr mühsam teilweise. Es gibt endlose Diskussionen, jetzt ein bisschen übertrieben. Es gibt aber auch Sachen, die zügig vorwärts gehen. Aber wir müssen ganz viel einfach erfinden, neu erfinden. Haben es müssen erfinden in diesem Jahr. Wir haben schon viel erfunden. Reglement, Vorgaben, Ideen umsetzen. Und das ist einfach in dem System, in dem wir uns gegeben haben oder wo wir eigentlich uns angeschlossen haben, in einer sogenannten Selbstverwaltung, da müssen wir herausfinden, wo sind eigentlich Grenzen, was können wir wirklich selber machen und was tun wir vielleicht vergeben oder professionalisieren. In diesem Prozess stehen wir.
Man hat zum Beispiel die Idee von einer Siedlungsassistenz. Das ist nicht ein Abwart, sondern jemand, der hilft, Arbeitsgruppen bilden und organisieren. Ein erster Anlauf ist aber gescheitert. Ob es an der Person gelegen ist oder am Prinzip, muss man jetzt noch herausfinden. Trotz allem, für sich persönlich zieht Kurt Lampard eine erste gute Bilanz.
Also, ich muss schon sagen, mir gefällt es da, mir ist es wohl, ich bin aufgehoben da. Ich finde auch, wir haben eine wunderschöne Wohnung. Wir haben viele Freundschaften können schliessen mit Leuten, die ich vorher gar nicht gekannt habe. 20 Jahre, wo wir früher gewohnt haben, habe ich nicht annähernd einen Teil von diesen Leuten, von neuen Leuten und Freunden und Kollegen kennengelernt. Also das ist das, was ich erwartet habe. Das ist auch dann das Sympathische am Dorf, oder? Wo man sagt, man kennt sich und wir sind eigentlich ein so ein grosses Dorf, wo ich auch nicht das Gefühl muss, ich muss jeden Knochen kennen und ich muss mit jedem mal in die Stube hineinhocken und ich muss da befreundet werden. Ich kann jetzt auch mal sagen, so, jetzt lerne ich einmal ein bisschen zurück. Das ist eigentlich der Vorteil, dass wir sind jetzt 333 oder 334 Leute. Von da sind etwa 240 Erwachsene, also es ist wirklich ein kleines Dorf.
Etwas Neues ist unterdessen entstanden, sagt Kurt Lampard.
Der sogenannte Plan B, das ist eine Idee, dass zwei Frauen hatten, zwei junge Frauen, die sagen, es gibt irgendeine Situation, eine Notlösung, wo jetzt gerade Jack auftritt. Und dann haben wir ein Netz von Leuten, die dann werden anvisiert, könntet ihr, also mein Kind muss zum Arzt morgen um 9 Uhr, ich selber kann nicht gehen, will und so weiter, wer könnte das übernehmen? Und dann läuft das E-Mail auf diesen 50 oder 60 Adressen, die da schon mitmachen, und es machen immer mehr mit. Und 10 Minuten später, eine halbe Stunde später, einen halben Tag später ist das geregelt. Also das ist wirklich sensationell. Oder?
Und sensationell sei auch noch etwas anderes.
Ja, das mit der Wäschküche, da bin ich sehr skeptisch gewesen, dass das hält, dass das funktioniert. Also eine Wäschküche, die von zwischen 18 Partien, dass das funktioniert ohne Wäschplan. Also haben alle geschwärmt von dem, ja, das ist super. Und ich dachte, ja, wir sehen es ja dann. Aber es funktioniert wirklich. Es gibt mal vielleicht jemanden, der hat nicht so das Sauberkeitsbedürfnis oder die Sauberkeitsbedürfnisse sind ein bisschen anders. Aber eigentlich läuft das super gut. Das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Es geht
nicht mehr, dann müssen wir Regeln machen.
Ciao zusammen. In allen Häusern, die zusammen die Siedlung bilden, hat es Wäschkochen. In zwei Häusern gibt es zusätzlich je noch eine sogenannte Wäschbar. Die können alle in der Siedlung brauchen. Die Idee dahinter ist, man hat einen Ort mehr, wo man sich treffen kann, neben Waschen schwätzen oder auch etwas anderes machen. Für die beiden Wäschbar zuständig sind Maggie Fiesler und Mirta Frey.
Man kann nähen, man kann bügeln, man kann käfeln, man kann einfach ein bisschen schwätzen. Es hat in jeder Wäschbar zwei Nähmaschinen, die man einfach brauchen kann.
Wir machen jeden Tag einen Rundgang und einmal in der Woche nähen wir sauber die Böden auf, einfach abstauben, so, einfach, dass es immer sehr gepflegt aussieht. Dass, wenn etwas wäre zum Reparieren, auch, dass man das weitergibt. Und die Leute, die hier waschen können, machen uns ein Kompliment. Sie sind sehr gepflegt. Wir haben die schon, müssen wir noch ein bisschen anputzen. Also muss man ganz ehrlich sein, dass das nicht alle Leute haben die gleiche Vorstellung, was sauber ist. Oder? Und auch beim Tumbler, da haben wir auch schon festgestellt, dass wir dort ein bisschen mehr Einsatz machen müssen. Aber wir tun es einfach immer wieder sagen und die Leute daran erinnern. Und ich denke, das ist einfach eine Erfahrungszeit, die es braucht. Ich würde sagen, es funktioniert im Großen und Ganzen recht gut. Aber wir haben einfach festgestellt, dass es gewisse Regeln braucht, wo wir die Leute darauf aufmerksam machen. Also zum Beispiel, dass man sich einschreibt, wenn man gewaschen hat. Das gibt uns auch Sicherheit, wenn etwas mal defekt wäre, oder? Man könnte Rückfragen machen. Dann sind wir interessiert, was machen die Leute eigentlich und haben da eine separate Liste, damit wir auch ein bisschen feststellen können, wozu die Wäschbaren genutzt werden. Weil das ist ja eigentlich vom Raum her sehr luxuriös, eben die Wäschküchen.
Es gibt auch so Gruppen, die kommen, arbeiten können. Jetzt gibt es zum Beispiel, morgen Nachmittag kommt eine Gruppe, die Handarbeiten macht, die Lies mit den einen nähen und die treffen sich da.
Es gibt auch etwa die kleinen Sitzungsrunden oder auch vom Haus Nummer 3, wo wir da die Wäschbar sind, die haben auch schon ihren Haustreff da durchgeführt. Es ist ein kleinerer, intimerer Rahmen ist als in einem ganz grossen Raum.
Gut, jetzt würde ich ein bisschen übertreiben, wenn ich würde sagen, es wird rege genutzt. Es wird eben sehr wenig benutzt im Moment. Die Leute haben das wie noch nicht so erlickt. Aber ja, ich hoffe, das kommt noch.
Also die anderen wird mehr noch so ein bisschen zum Spielen gebraucht. Dort hat es ja den Töckli-Kasten. Dann hat es einen Bartisch mit zwei so Barhockern, wo man noch so ein bisschen bequem zuschauen kann. Es wird aber auch immer häufiger zum Waschen gebraucht. Bügeln und nähen weniger, aber hin und wieder auch Aufgabenhilfe oder Spielen. Also, dass jemand eine Seniorin mit den Kindern Spiele macht, das ist mir schon aufgefallen. Wir haben einmal darüber nachgedacht, auch einen Ping-Pong-Tisch noch hineinzustellen in der Wäschbar West, also in der anderen, als wo wir jetzt sind. Aber das Problem ist einfach vom Lärmen. Das ist ja integriert, nebendran sind Wohnungen. Und es zieht vielleicht auch fremde Jugendliche an, da muss man wieder schauen. Wie auch das Problem vom Lärm oder vielleicht... Ja, wer da alles ist. Und wir haben einfach Möglichkeiten und Kräfte nicht, dann auch die Präsenz zu zeigen, auch vor allem zur Nacht. Oder? Das ist ein bisschen schwierig noch.
Ich wünschte mir, dass da mehr Gruppen kommen, die etwas zusammen basteln, handwerklich oder nähen, und dass man sich mehr trifft halt.
Wir haben die Idee auch schon gehabt, dass Fachpersonen zum Beispiel für Nähen oder für irgendwelche handwerkliche Tätigkeiten könnt ihr auch einen Kurs anbieten. Und da sind wir einfach noch ein bisschen am Ausprobieren. Wie tun wir das als Werbung auflisten? Und ja, so ein bisschen in die Richtung geht es.
Ich glaube, haben alle irgendwann mal gelesen, es hätte noch eine Wäschbar. Aber sie können sie noch nicht so recht einbauen in ihren Alltag. Ja.
Radio SRF 1. Sie hören den Doppelpunkt über die Güsserei zu Winterthur, mit ihren 151 Wohnungen die grösste selbstverwaltete Siedlung der Schweiz. Christian Engeli und seine Frau Stine, die Spielplatzmacherin, erinnern sich noch gut, wie es ganz am Anfang war in der Güsserei.
Dann ist es schon auch noch so, dass das Leben da mindestens am Anfang fast ein bisschen ein Nebenjob war. Das eine ist halt die vielen Arbeitsgruppen, die es gibt, wo man sich engagieren kann, mehr oder weniger. Und dann aber auch nur schon den Kehrichtsack runterbringen, hat irgendwie 20 Minuten gedauert, weil man unterwegs noch drei Leuten begegnet ist. Und ich denke, auf der einen Seite sind das alles Leute da, die da angezogen sind, um den Kontakt zu haben. Und dann ist es aber halt auch so, wenn lauter Leute gleichzeitig an den Ort ziehen, dann ist es für alle neu und alle sind noch auf der Suche nach, wie funktioniert das und wie geht jetzt der Kehricht-Kübel-Dings auf, genau mit dem Badge und so weiter. Also wir haben sehr ein intensives Jahr gehabt.
Ein intensives Jahr, das euphorisch angefangen hat.
Man ist da reingezogen, wir sind, glaube ich, die Zweiten, die reingezogen sind. Und dann haben wir so gesehen, wie sich das gefühlt hat, innerhalb von zwei Wochen sind alle Wohnungen dann voll, oder? Und alle haben so ein bisschen Verliebtheitsgefühl, so ein bisschen Spannung. Und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, so, wann fängt das Leben endlich da an? Wir haben zum Glück ja schon den Nachbarn da oben gekannt. Die Kinder haben einander schnell begegnet, sind irgendwie schon miteinander in den verschiedenen Wohnungen gewesen.
Und dann haben sich die Erwachsenen bei einem Apéro kennengelernt. Und man hat sich gegenseitig die Wohnung gezeigt. Daraus sind sogenannte Stegenhausgespräche entstanden. Im Haus von Sengelis gibt es die seither einmal alle drei Monate.
Ich hatte noch nie ein Gefühl von Anonymität. Und bis jetzt war es für mich immer auch schön. Ich meine, das kann auch mal sein, dass man sich ausgestellt fühlt, aber das ist noch nicht passiert. Also eben, wenn ich jemandem begegne, im Velokeller oder im Park, wenn man durchläuft und sieht, das ist der von gegenüber mit dem Kinderwagen oder so, man grüßt sich, man ist eigentlich per Du mit allen. Und es hat für mich so ein bisschen ein dörfliches Gefühl. Also mindestens so, wie ich mir ein kleines Dörfli vorstelle. Ich bin so aufgewachsen in so einer kleinen Siedlung, wo sich alle kennt haben und man grüßt sich und man weiss voneinander. Man macht sich auch irgendwo Sorgen, wenn jemand im Spital ist und so. Das ist ein unschönes Gefühl, aber es braucht irgendwie wirklich auch Energie. Also ich merke wirklich, wenn ich das nutzen, geniessen, dann muss ich da investieren und wahrscheinlich müsste ich da jetzt auch mehr machen, um wirklich das alles rauszuholen.
Wie andere auch, muss er seine Zeit einteilen, den Beruf, die Familie und den Einsatz in und für die Siedlung unter einen Hut bringen.
Man müsste manchmal so einen Badge haben, oder? Oder so einen Sättel, wo man heute bin ich nur für mich oder heute mag ich nicht reden. Und das ist auch völlig okay. Also, aber am Anfang, ich habe auch schon bei jemandem eben nur «Hoi» gesagt und nicht geschwätzt, obwohl wir uns im Velokeller gerade begegnet haben. Und dann haben wir es kurz thematisiert, gell, das ist okay. Und ja, um Gottes Willen, zum Glück können wir auch einfach einander vorbeilaufen. Also ich finde, es ist eigentlich recht entspannt.
Also für mich ist es noch mehr, also ich glaube, du kannst dich wirklich zurücknehmen bei allem. Ja. Also ich würde auch sagen, ein Drittel der Bewohner sehe ich nie. Also wenn wir Mitgliederversammlungen oder wirklich grössere Anlässe haben, wir sind nie die 350 Leute, die da sind und es sind immer wahrscheinlich etwa die gleichen 150, wo man so begegnet. Und offensichtlich gibt es irgendwie 100 Leute da, wo ich einfach keinen Kontakt habe dazu. Im Stegenhaus ist es noch etwas anders. Ja. Also wenn wir die Stegenhaustreffen haben bei uns und jemand kommt nicht, dann fragt man ja, wo ist jetzt der oder die Säbe und geht dem auch nach, einerseits aus einer Besorgnis. Und auch irgendwie, der kommt dann schon, es ist auch so ein gewisser Druck da, wir wollen miteinander eine Gemeinschaft pflegen, wir wollen eben, wenn es um praktische Anliegen geht, das auch miteinander lösen und da ist schon eine Erwartungshaltung da. Vielleicht ändert sich das, aber im Moment Stegenhaus, da gehört man dazu, muss auch etwas beitragen, habe ich so das Gefühl.
Und es ist manchmal ein gesellschaftlicher Druck dabei. Wie viel soll man öffentlich sein und wie viel privat? Das erlebt auch die Verena Schalcher. Sie ist pensioniert und wohnt in der Güsserei in einer Wohngemeinschaft, zusammen mit einer Schwester und einer dritten Frau.
Da muss man eine Balance finden und ich denke, da können alle davon reden, dass das nicht so eine einfache Sache ist. Oder man entdeckt einfach, dass das Privatleben zu kurz gekommen ist, das mal in erster Linie, oder dass man sich selber befordert hat mit dem Engagement.
Wenn man in der Güsserei aus seiner Wohnung geht, ist man wie in einem öffentlichen Raum, der aber nicht einfach nur anonym ist, sagt Verena Schalcher.
Ich denke, es geht vor allem darum, zu entscheiden, wo mache ich mit und wo mache ich nicht mit. Sei es jetzt gar nicht jetzt an die Mitgliederversammlung, mache ich im Dienstagsclub, das sind die älteren Personen, oder gehe ich an den Mittagstisch, oder gehe ich wieder mal in die IDA, das Restaurant, oder in die Pantoffelbar, weil dort kann ich ja immer Leute begegnen und Kontakt suchen. Also dort tut man sicher ein bisschen mehr abwägen, einmal ich auch. Und dass man so die privaten Kontakte ein bisschen mehr pflegt. Oder dass man dann sagt, ja, ein Konzert muss ja nicht nur innerhalb sein, das kann man ja auch hier geniessen, sondern ich gehe halt in die Stadt oder sogar auf Zürich. Oder was auch immer. Also so, meinte ich, tut man sich ein bisschen mehr, versucht man die Balance zu finden. Aber die ist natürlich sehr individuell.
Die Verena Schalcher sagt von sich, dass sie gerne basisdemokratisch alles mitbestimmen und ausdiskutieren möchte. In der Güsserei hat sie aber umlehren.
Wir haben ja Mitgliederversammlungen oder so Hausvereinversammlungen und dort macht man Anträge, wenn man ein Projekt oder eine Idee oder etwas hat und dann wird das halt einfach pro und contra angeschaut und dann wird es entschieden. Aber es wird nicht so ausdiskutiert, bis dann jeder einfach hinter dem so voll kann stehen. Also das, denke ich, ist nicht machbar oder das habe ich jetzt da mich angepasst. Ich habe vielleicht einfach falsche Vorstellungen gehabt. Ich habe mir die Größe gar nicht vorstellen können. Oder haben wir es zu wenig überlegt, dass das so nicht machbar ist.
Darum denkt sie an einen runden Tisch herum, der eben kleiner ist als eine grosse Mitgliederversammlung.
Wenn es Konflikte gibt, und die gibt es halt überall, ob im Kleinen oder im Grossen, ob privat oder jetzt in der Öffentlichen, dann muss man daran arbeiten. Und dort müssen wir uns sicher Instrumente noch erarbeiten. Also das ist ein Bedürfnis von mir, oder wo ich denke, das ist ein Prozess, wo da innen muss stattfinden. Dass es vielleicht so eine Möglichkeit gibt von einem runden Tisch, wo man einfach einmal im Monat sich dort treffen kann. Und dort kann man mal das, was einem jetzt drückt oder das, was einem interessiert, nachfragen oder deponieren. Und es kommt ein bisschen auf die Häuser drauf an. Die einen Häuser haben regelmäßige Treffen, wo sie das machen und das stattfindet. Und das ist in unserem Haus jetzt nicht so.
Arbeitsgruppen und Gesprächsrunden, das gibt es einen Haufen in der Gäusserei. Bei so einer Gesprächsrunde dabei ist auch Judith Schläpfer, 66. Sie wohnt in der Gäusserei in einer WG. Ihre Arbeitsgruppe heisst Denkpause. Und die denkt an die Idee der Selbstverwaltung herum. Das ist ja eine Idee aus den 60er, 70er, 80er Jahren vom letzten Jahrhundert. Unterdessen sind ein paar Jahrzehnte vergangen und sie haben gemerkt, alle verstehen heute etwas anderes darunter. Und das gibt eine Verwirrung. Man müsse das mit der Selbstverwaltung ganz neu angehen.
Ich merke, die Selbstverwaltung kommt aus einer Zeit, wo völlig andere Strukturen gewesen sind. Und dazu mal, sagen wir, in den 70er, 80er Jahren meint, die wollen jetzt eben dem ein bisschen nachgehen, ist die Selbstverwaltung eigentlich eine Antwort gewesen gegen die Autoritäten. Man wollte selber bestimmen, man wollte frei sein. Und wenn ich heute hier mit den Leuten rede, kommen sie, wenn sie hören, die Selbstverwaltung von der Zersplitterung und von der Vereinzelung der Leute, sie erhoffen sich da eine Gemeinschaft. Und das sind völlig andere Voraussetzungen. Und was das heisst, da sind wir jetzt eben in dieser Gruppendenkpause dran am miteinander darüber nachdenken. Und wir haben das Gefühl, es braucht heute eine neue Antwort von der Organisation her, weil wir haben auch ganz andere Bedingungen. Also die Eltern, also die Väter und die Mütter arbeiten, die Kinder sind in den Kitas, es ist am Tag durch, wenige Leute sind da, sind alle sehr, sehr ausgelastet einfach mit dem Tagesprogramm und dann noch Zeit haben, um etwas zu machen für die Gemeinschaft, ist nicht einfach.
Ein anderer Unterschied zu früher ist die Grösse, sagt Judith Schläpfer.
Ich denke, man hat mehr Zeit gehabt und es war vor allem auch kleiner gewesen. Oder das waren Häuser gewesen, vielleicht 4, 5 Familien, meinte ich. Aber so etwas Grosses wie da, ich weiss noch nicht, ob es schon mal so etwas gegeben hat, zum Wohnen. Oder?
Eine viel grössere Siedlung heute, das hat einen Einfluss auf die Selbstverwaltung. Je grösser, desto komplizierter sind die Abläufe, ist die Kommunikation.
Es gibt halt sofort so etwas Fremdes, oder? In der kleinen Selbstverwaltung, da sitzt man am Küchentisch und man kennt sich und man tut es miteinander entwickeln. Und da bin ich ja froh, dass jemand so die grossen Sachen denkt. Aber es ist eine Entfremdung da, die sich beißt. Ich meinte im Moment, vielleicht muss ich das nicht, aber ich erlebe es im Moment so. Oder? Ich komme dann als Funktionärin da runter, weil ich muss ja meine Muss. Ich will es auch, aber ich muss es auch, meine Stunden erfüllen. Dann komme ich da runter, ja, was soll ich tun? Einfach irgendeinem ist eine Entfremdung drin, die man genau ja mit der Selbstverwaltung nicht wollte.
Eine andere Zeit, das heisst zum Beispiel, dass die Leute heute viel mehr in den Beruf eingespannt sind.
Wenn ich ein bisschen befürchte, dass die Selbstverwaltung jetzt mit dem intensiven Berufsleben fast eine Belastung ist und nicht eine Befreiung, was einmal war, oder? Und das wäre ja eigentlich das Falsche. Also heute, denke ich, muss man Antworten finden, wo man die Leute eher entlastet. Sei es von Informationen oder eben den Zeitdruck wegnimmt. Was heisst jetzt das? Oder?
Selbstverwaltung leben und gleichzeitig auch neu definieren. Es ist weniger der Befreiungsakt von früher, mehr die Suche nach Gemeinschaft. Das ist eine Herausforderung, sagt Judith Schläpfer.
Es ist eine Herausforderung. Ich merke jetzt, weil da, was auch noch neu ist für mich, die Selbstverwaltung wird ja da genau gesagt, wie viel ich zu tun habe. Und dann komme ich manchmal in Druck. Jesus, ich habe jetzt im Mai habe ich meine Stunden noch nicht, oder? Also suche ich, und das tut mein Verhältnis verändern zu dem Gedanken, oder? Und da sind die Leute dran, oder? Und für Familien bedeutet es etwas anderes. Dann ist ja auch Selbstverwaltung. Wir haben Behinderte in der Siedlung, oder wir haben ein hohes Alter schon, wo das auch nicht mehr gleich ist. Also der Gedanke von der Selbstverwaltung, wenn ich den habe mit 30 oder mit 40, löst etwas anderes in mir aus, als ich habe ihn jetzt, ich bin jetzt 66, oder? Das ist völlig etwas anderes. Dann haben wir da Leute aus anderen Kulturen, die mit dem Begriff bis jetzt gar nicht anfangen können, oder? Wo auch ein super Spiegel ist, oder? Wir, die da unsere Kultur uns beständig überlastet, und die, die so da zurücklehnen und sagen, was habt ihr? Und das unter ein Dach bringen von einer Siedlung ist spannend, aber es ist, die Antwort ist noch nicht gegeben, finde ich. Ich habe viele Fragen.
Die Güsserei, die grösste selbstverwaltete Siedlung der Schweiz, ist Flügge geworden. Vor 2 Jahren sind wir schauen und nachfragen, wie das die Siedlung aussehen und funktionieren soll. Und jetzt sind wir sie 1 zu 1 anschauen. Die Güsserei Winterthur ist ein Experiment, das man lebt. Beim Spielplatz hat man gemerkt, wie rasch dass man an Anschlag kommt, wenn man basisdemokratisch alles mitbestimmen will. Man hat so richtig gemerkt, dass es nicht langt, eine Arbeitsgruppe einfach zu machen. Weil man sie lange allein gelassen hat, ist sie schlussendlich in einen Hammer gelaufen. Das hat jetzt eine Erfahrung gegeben, die über die Erfahrungen der Gründergeneration ausgeht. Vieles, was man theoretisch diskutiert hat, funktioniert heute tatsächlich. Die verschiedenen Gemeinschaftsräume machen die Begegnung möglich. Das Restaurant Ida in der Siedlung ist für viele ein regelmäßiger Treffpunkt geworden. Wer rasch jemanden sucht, um sein Kind für eine Stunde zu hüten oder sonst etwas helfen, wird schnell fündig. Es ist wie in einem grossen Dorf. Wenn man will, trifft man sich ohne Problem. Bei den obligatorischen Arbeitsstunden ist man dran, das System zu verbessern. Es braucht eine Arbeitsvermittlung. Wer unter einem Jahr schon viel gearbeitet hat, muss jemand anderen nachziehen. Und sogenannte Überstunden zahlt man nicht mehr aus. Das hat nur auf dem Papier funktioniert. Im Alltag hat das böses Blut gegeben. Die Bewohnerinnen und Bewohner haben gemerkt, dass sie sich nicht voll in die Gemeinschaft eingeben dürfen, sondern dass sie auch noch ihren privaten Bereich leben müssen. Sonst wird man unzufrieden. Und etwas hat man eben auch gemerkt. Selbstverwaltung, das ist heute nicht mehr das Gleiche wie früher. Früher ist man am Küchentisch gesessen und hat etwas besprochen. Heute und in dieser Grösse der Siedlung muss man Mitgliederversammlungen mit 150 und mehr Leuten effizient durchführen und ein Fünfe auch mal gerade stehen. Kann also nicht mehr alles basisdemokratisch ausdiskutieren. Für das braucht es zusätzliche Runden. Der runde Tisch, Denkpause, Seniorentreff, Stegenhaustreff, Wäschbar- und Pantoffelbarschwätze und diverse Arbeitsgruppen. Heute ist Selbstverwaltung mehr der Wunsch nach Gemeinschaft. Früher war es mehr der Reflex der Befreiung, vom sich verwirklichen. Und doch ist heute immer noch beides drin. Es braucht also eine Denkpause, eine Diskussion darüber, was der gemeinsame Nenner ist, weil jeder und jede hat ein bisschen eine andere Vorstellung davon. Die Güsserei Winterthur, die Selbstverwaltung dieser grossen Siedlung mit rund 340 Leuten, ist ein Experiment, das jetzt 2 Jahre alt ist. Die meisten von ihnen haben sich bewusst dafür entschieden. Und darum funktioniert es aufs Ganze. Sich ausruben auf dem, was schon ist, geht allerdings nicht. Es funktioniert nur dann, wenn alle miteinander immer weitergehen.
SRF 1 Doppelpunkt. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.